Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Ja, und der Predigt heute wird es auch um Ketten gehen. Vielleicht kennt ihr das Lied. Ich singe das nicht vor. Ich könnte das aber auch so quietschig vorsingen, dass ihr es nie wieder vergisst. Singen. Die Gedanken sind... Kennt ihr das Lied? Ja? Ich möchte heute zu dem Thema predigen, die Gedanken sind nicht so frei, wie du denkst. Die Gedanken sind nicht so frei, wie du denkst. Das ist ein altes Volkslied. Wir hören das vielleicht manchmal bei irgendwelchen Demonstrationen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt daher kennst. Ich werde dich nicht persönlich fragen. Oder von irgendwelchen Werbungen eines großen Telekommunikationsanbieters oder von dem Geschichtsunterricht, der dann vielleicht ganz gut war, wenn du das wirklich daher kennst. Wo auch immer du dieses Lied herkennst. Das ist ein altes deutsches Volkslied von Hoffmann von Fallersleben. Der müsste dir vielleicht bekannt sein. Und der hat dieses Lied gedichtet. Die Gedanken sind frei. Und es geht um Denkfreiheit, um Gedankenfreiheit. Und es drückt einfach aus, ich habe eine Sehnsucht danach, frei zu sein, unabhängig zu sein. Und selbst wenn man mir alles nimmt, meine Gedanken kann man mir nicht nehmen. Vor allem wird dieses Lied häufig zitiert und gesungen in Zeiten von Unterdrückung. In Zeiten von, wo man das Gefühl hat, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt oder solche Themen. Sophie Scholl hat dieses Lied auf ihrer Blockflöte, die Melodie dieses Liedes auf ihrer Blockflöte, wann war das, 1942 im August, ihrem Papa vorgespielt, der wegen seinen kritischen Äußerungen Hitler gegenüber ins Gefängnis musste. Und sie stand abends und spielte diese Melodie. Die Gedanken sind frei. Wann hast du dich zuletzt dabei ertappt, etwas zu denken? Und während du es gedacht hast, sagst du, das will ich gar nicht denken. Aber du konntest nicht anders, als es weiterzudenken. Und wenn du dann dieses Lied hörst und denkst, so frei sind die nicht, meine Gedanken. Irgendwie war ich ein Gefangener meiner Gedanken. Bin ich ein Gefangener meiner Gedanken immer wieder? Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst. Zum Beispiel, wenn du einen Ohrwurm hörst. Das ist so die ganz seichte Sache, wie man merkt, meine Gedanken sind gar nicht so frei. Manchmal nervt's vielleicht total. Manchmal findest du es cool. Irgendetwas, was du gerade im Radio gehört hast oder eine CD, die du gerne hörst, irgendwas bei irgendeinem Streaming-Anbieter, was auch immer. Und du hörst es und dann bewegt dich das die ganze Zeit. Und so weit, selbst wenn es ein gutes Lied ist, dass es dich schon richtig nervt. Ha, wann geht das endlich weg? Vielleicht aber ist es nicht irgendwie ein Ohrwurm, sondern vielleicht sind es richtig brutale Gedanken, über die du dich selbst erschrickst. Vielleicht sind es ganz tiefe, traurige Gedanken, die du nicht los wirst. Und du ziehst und ziehst und willst und denkst drüber nach und willst diese Gedanken zur Seite schieben, aber sie sind da wie ein Riesending vor dir und du kommst nicht davon los. Die Bibel hat im 2. Korintherbrief einen sehr, sehr spannenden und interessanten Text, der ein total geniales Licht darauf wirft, auf diesen Kampf in unserem Kopf. Auf dieses Kopfkino-Ding, was du es denn erwähnt hat. Wie sieht Gott das? Woher kommt das? Und vor allem, wie werde ich das los? Wie werde ich frei davon? Ich möchte mit euch einen Korintherbrief aufschlagen, den zweiten Korintherbrief, und in Kapitel 10 zwei Verse lesen. Verse 4 und 5 im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10. Da schreibt Paulus: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Was für ein krasses Bild hier. Ich muss ganz kurz dazu sagen, der Kontext von diesem Text ist ein ganz persönlicher Angriff an Paulus. Also Paulus wurde ganz persönlich Dinge vorgeworfen, die nicht stimmten. Und es wurde über ihn erzählt, und es wurde so über ihn erzählt, dass jetzt mittlerweile schon jeder geglaubt hat, dass das wahr ist. Und er sagt und schrieb diesen Brief dann von Weitem und sagt, passt mal auf, ich werde kommen und werde die Dinge zurechtrücken. Und dann schreibt er, und meine Waffen werden nicht fleischlich sein. In den Vers davor, dem Text, den ich gerade gelesen habe, heißt, denn obwohl wir im Fleisch leben, also in unserem Körper, ganz normal auf dieser Erde, die sichtbar ist, ja, obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Also kämpfe ich nicht mit Dingen, die man sieht, sondern da ist ein unsichtbarer Kampf, ein Kampf in unseren Gedanken. Und es braucht auch unsichtbare Waffen, um diesen Kampf zu kämpfen. Und mit diesen Waffen werde ich kommen und werde Festungen zerstören, werde Dinge gefangen nehmen. Er benutzt diese martialische Sprache von Krieg, von Kampf, von Gefangenschaft, um eine Wahrheit zu beschreiben, die in deinem und meinem Leben heute genauso da ist wie vor 2000 Jahren, als Paulus diesen Text geschrieben hat. Dass da etwas abgeht in unserem Kopf, was wir manchmal nicht kontrollieren können. Unsere Gedanken sind nicht so frei, wie wir denken. Was heißt das für uns? Vielleicht merkst du das in deinem Leben, nicht nur beim Ohrwurm, dass immer das, worüber du viel nachdenkst, dich auch bekommt. Ja? Dass immer, was auch immer deine Gedanken bekommt, bekommt am Ende dich. Je mehr du über eine Sache nachdenkst, ist es wie ein Nagel, der tiefer ins Holz geschlagen wird und er ist umso fester drin. Die Bibel beschreibt diese Wahrheit, dieses System quasi, das häufig schon, vielleicht hat es dich an diesen Stellen irritiert, wo du davon gelesen hast, Gedanken schon als eine Sünde beschrieben werden. In den Stellen, wo Jesus zu der über Ehebruch redet, sagt er, hey, jeder von euch, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen. Wer ist dann kein Ehebrecher? Will Jesus damit juristisch festlegen, also du bist deswegen vor Gericht des Ehebruchs schuldig und eine Frau hat die Freiheit, sage ich jetzt mal so, sich von dir zu trennen, weil du bist ein Ehebrecher oder auch umgekehrt? Ist das jetzt, dass er das juristisch hier erklären will? Nee. Jesus will sagen, die Tat beginnt im Gedanken und jede Tat hat ihren Anfang im Gedanken. Und der Gedanke ist immer ein Anfang von einer Tat. Das ist das Prinzip, was Jesus hier beschreiben will. Und er macht das an vielen anderen Themen genauso. Übers Fluchen, über wie wir übereinander reden, miteinander reden, benutzt er das auch. Taten gründen immer in Gedanken. Und es ist ein unglaublich entscheidender Kampf, der da abgeht in deinem Kopf. Es ist keine Kleinigkeit. Das ist kein Spiel. Oh, okay. Dann denke ich halt mal was anderes. Weil ganz häufig hast du gemerkt, dass du mit deinen Gedanken, je tiefer sie so wie so ein Nagel eingeschlagen wurden, auf einmal nicht mehr los wirst. Dass sie nicht mehr weggehen. Und dass sie auf einmal Dinge mit dir machen und deinen Kopf in eine Richtung führen, wo du sagst, da wollte ich nie hin, aber ich kann nicht mehr weg. Die Sprache hier ist eindeutig. Wenn Paulus hier sagt, sie sind mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören, also die Waffen, die ich habe, dann schreibt er, wenn er über Festungen schreibt, über quasi so mentale Granitblöcke. So eine Festung ist etwas, da gehst du nicht so leicht reinspaziert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ganz einfach, das Beispiel, wenn ich sage, vielleicht kennst du das aus irgendeiner Diskussion, die du in den letzten Wochen geführt hast mit einem guten Freund, vielleicht mit deinem Ehepartner, mit deinen Eltern, ich weiß es nicht. Oder deinem Chef. Und du denkst, warum ist der so stur? Warum nur? Warum kann der das nicht mal aus einer anderen Perspektive sehen? Warum geht dieses Ding nicht aus seinem Kopf raus? Und du denkst, du redest wie gegen eine Wand, ne? Dieses Sprichwort kennen wir ja. Wie gegen eine Mauer. Weil es ist wortwörtlich so, du läufst gegen eine Festung an, gegen eine feste Mauer, gegen einen mentalen Granitblock. Der ist nicht so leicht zu zerstören. Der ist aus welchen Gründen auch immer irgendwann mal da reingekommen. Und den kriegst du nicht so leicht mehr. Oh, der ist gerade so ärgerlich und stört. Und dann pustest du den weg. Nein, das Ding ist schwer. Das Ding ist heavy. Und das Ding liegt da. Das ist das, was hier gemeint ist. Und das Ding kann zerstören. Das Ding kann so viel Leid bringen, dieser Granitblock. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, wie das Denken anderer Menschen oder das nicht mehr aus einer anderen Perspektive sehen wollen, so das feste, sture Denken von anderen Menschen, das Leben anderer Menschen zerstört hat. Vielleicht deins. Und vielleicht, wenn wir in ganz ehrlichen Momenten zu uns kommen, auch unser stures, festes Denken anderen so viel Leid zugefügt hat, weil sie so oft gegen uns gelaufen sind und sich so wehgetan haben an dieser Granitblock unseres Denkens. Was Paulus hier beschreibt, ist, er sagt, es ist ein Granitblock, eine Art zu denken, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auflehnt. Also er definiert das. Es ist nicht einfach nur irgendein Ding, was du doof findest an der Sicht eines anderen. Ja, und das ist eigentlich relativ neutral. Er denkt so, ich denke so. Deswegen, die Gedanken sind frei. Da kann ja jeder denken, was er will. Ja, jeder Jeck ist anders. Ja, sagt man hier im Rheinland. Soll ja jeder machen, wie er will. Nee. Das ist nicht das, was Paulus hier meint. Paulus meint, das sind Dinge, die sind nicht einfach nur du so, ich so, sondern die sind schmerzhaft, zerstörerisch, sie sind falsch. Sie sind etwas, was sich gegen die Erkenntnis Gottes auflehnt. Und das ist jetzt eine ganz hohe Aussage. Er sagt, okay, das bedeutet also dagegen auflehnt, dass jemand sagt, Gott gibt es. Das ist ja vielleicht das Erste, was man denken könnte, was das hier bedeutet, gegen die Erkenntnis Gottes, also dass ich erkenne, Gott ist. Aber es bleibt nicht dabei stehen, einfach nur zu sagen, yo, ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Ja? Sondern das, was hier Paulus meint, ist, dass es Granitblöcke sind in unserem Kopf, die sich gegen die Sicht Gottes auf die verschiedensten Bereiche unseres Lebens auflehnen. Wir merken es manchmal nicht mal. Aber es gibt Gedanken in unserem Kopf, die sind wie Granitblöcke und die stehen im absoluten Widerspruch gegen das, was Gott darüber denkt. Gegen die Perspektive, die Gott auf diese Dinge in deinem Leben hat. Also ist es eigentlich, also dieser mentale Granitblock, diese Festung, ist lehnt sich gegen die Perspektive Gottes, also gegen die Perspektive der Ewigkeit, so wie es quasi wahr ist von Ewigkeit zu Ewigkeit aus der Sicht Gottes auf alle Dinge deines Lebens. Es geht hier um viel mehr als nur um, jo, gibt es Gott oder gibt es nicht? Sondern es geht darum, wie sieht Gott das Leben? Und wie sieht Gott all die Themen in deinem Herzen und in deinem Leben? So eine Festung kann zum Beispiel eine Weltsicht sein. Vielleicht der Materialismus, dass man sich sehr, sehr, sehr viel damit, und wir leben in einer Welt und wir dürfen dessen nicht blind sein oder uns sagen, no, ist nicht so, nur weil wir hier geboren sind, ist es für uns normal. Aber wir leben in einer Welt, die sich extrem aus dem Materialismus zehrt, aus dem, was man hat und was man haben will. Das beschäftigt uns so viele Stunden unseres Tages, oder nicht? Dann gibt es die Weltsicht des Hedonismus. Also, dass es bei all den Dingen darum geht, dass ich möglichst viel Spaß rausquetsche. Dann gibt es die Weltsicht des Darwinismus. Ja, dass die Dinge von Anfang an so geregelt sind und dass man eigentlich gar nichts kann. Es ist alles so gefügt und es entwickelt sich alles und der Stärkere gewinnt am Ende. Das hat in extreme, vor allem im Nationalsozialismus, in extreme Richtung geführt. Da ist der Darwin an sich nicht schuld. Ja. Der hat was anderes damit gemeint. Aber was die Leute daraus gemacht haben, das ist der Säkularismus. Gott komplett auszuklammern. Der Relativismus, dass alles eigentlich egal ist. Und dass jeder halt seine Gerechtigkeit und seinen Himmel persönlich erreichen sollte. Der Kommunismus. Wo aus der tollen Annahme, dass alle gleich sind, diejenigen weggeglichen wurden, die nicht so gleich sind wie andere. Der Atheismus. Der Rassismus und alle möglichen anderen Ismusse, die uns unseren Kopf bewegen. Und du bist geprägt von diesen Dingen. Durch die Schule, durch die Bücher, die du gelesen hast, durch deine Eltern, durch das, was du dir alles anguckst. Du bist geprägt und hast eine Sicht auf diese Welt. Und manchmal ist es, ohne dass ich es merke, ohne dass du es merkst, ein Granitblock in deinem Kopf. Eine Festung. Es können aber auch einfach persönliche Einstellungen sein, dass du eigentlich sehr davon geprägt bist, dir über alle Dinge Sorgen zu machen. Menschen können sich so sehr reinsteigern und über Dinge Sorgen machen, auch in dieser Zeit gerade. Ich habe Leute getroffen, alle Extreme, hat ja der Sustain anfangs schon anklingen lassen, ja. Alle Extreme, die es so gibt, wird in solchen besonderen Zeiten so deutlich, ja. Ist ja nichts Neues passiert in dieser Zeit, es kommt halt nur in so einer Zeit raus, was eh schon drin war, ja? So ist meine Auffassung. Und dann sieht man Leute, die sich wahnsinnig viele Sorgen machen, die total Angst haben, hinter jeder Berührung, hinter jedem sich nahe kommen. Da ist eine tiefe Sorge in einem drin. Das ist eine Festung. In den Sprüchen heißt es, hey, manche Menschen haben so viele Sorgen, sie gehen nicht aus dem Haus, weil sie Angst haben, da kommt ein Löwe und frisst sie auf. Du denkst, wie absurd, aber so weit können uns Sorgen führen. Vielleicht ist es die Anerkennung von Menschen, die wie eine Festung in unserem Kopf ist und die all die Dinge prägt, die wir machen und warum wir alle Dinge machen. Weil in allen Dingen, die wir tun, suchen wir Anerkennung. Suchen wir Bestätigung, suchen wir, was ich mach's, weil, oh, das würde vielleicht cool sein vor oder würde da und da gut ankommen. Alles eigentlich, was ich zu einem Götzen mache, was ich so hochhebe in meinem Leben, dass es mir das Wichtigste ist. Sei es irgendeine Schuld, sei es irgendeine Feindseligkeit, sei es irgendeine Sache, die mir so wichtig ist, irgendeine Unsicherheit. Alle solche persönlichen Einstellungen können Festung sein in meinem Herzen. Die Gedanken sind nicht so frei, wie ich denke. Aber ich will dir heute sagen, warum das nicht nur eine schlechte Nachricht ist, sondern warum dieser Text eigentlich sagt, es ist eine gute Nachricht, dass die Gedanken nicht frei sind. Er redet ja über das mit diesen Worten gefangen nehmen. Ja? Paulus sagt nicht, wir werden die Ketten sprengen nur und dann sind wir frei. Sondern Paulus sagt, ich werde Festungen zerstören, wenn ich komme, die in euren Gedanken sind. Und werde alles denken, ja, wir lesen das hier so mit den krassen Worten, und damit alle Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken. Also, hä? Ich dachte, du kommst zu befreien. So, ja. Ich befreie dich von deinen zerstörerischen Ketten und Gedanken und nehme dich gefangen, dein Denken, in den Gehorsam gegen Jesus Christus. Und wenn du alles vergisst, was ich gleich an praktischen Dingen sage, wie dieser Kampf aussieht, dann bitte ich dich, dieses Ding zu behalten. Das Entscheidende bei dem Kampf unserer Gedanken ist nicht frei zu werden, sich dauernd die ganze Leben lang darüber Gedanken zu machen, wie werde ich frei von diesen zerstörerischen Gedanken, sondern wie kommen meine Gedanken in die Gefangenschaft von Jesus Christus. Ich benutze das Wort jetzt mal so, dieses Bild. Vielleicht klingt das nicht so attraktiv für dich, ich weiß es nicht. Es ist das Genialste, was es gibt. Weil es ist ein Gott, der das Beste für dich will. Der das immer schon das Beste für dich wollte. Der dich gemacht hat und der sein Leben für dich gegeben hat. Und er sagt, unter meinem Gehorsam möchte ich deine Gedanken haben. Ich möchte, dass diese Gedanken, vielleicht gehst du weg von diesem Gefangenschaftsbild und dieses, sondern sagst einfach, ich möchte, dass du die Gedanken kontrollierst, besiegst und unterwirfst, die dich zerstören, indem du deine Gedanken auf mich wirfst. Ich möchte dir ein paar praktische Sachen mitgeben. Ich habe mal ein paar Dinge gelesen von Rick Warren, ist ein bekannter Prediger aus den USA, und er hat im Zusammenhang mit diesem Gedanken zu diesem Thema ein paar sehr praktische Prinzipien genommen. Und ein paar von denen fand ich so cool, dass ich die euch gerne hier als Überschriften auch so weitergeben möchte. Glaub nicht alles, was du denkst. Das Erste. Das Erste, wie ich es schaffe, meine Gedanken unter den Gehorsam von Jesus Christus zu stellen. Glaub nicht alles, was du denkst. Du hast dich nicht verhört. Ich habe nicht gesagt, glaub nicht alles, was du hörst. Ich habe gesagt, glaub nicht alles, was du denkst. Es ist manchmal so leicht zu sagen, nur weil ich etwas denke, ist es wahr. Ich meine, klar, in meinem kleinen Universum ist es wahr, weil ich denke das ja. Und ich hatte ja Gründe, warum ich jetzt darauf komme, dass ich so denke. Aber deswegen ist es noch lange nicht wahr. Weil es durch deinen Kopf geht und vielleicht schon lange durch deinen Kopf geht oder schon lange durch meinen Kopf geht, ist es noch lange nicht die Wahrheit. Du wirst es vielleicht ganz extrem bei irgendwelchen psychischen Erkrankungen, die dir bekannt sind, verstehen. Ja, es gibt Menschen, die da denkst du, hey, die sehen irgendjemanden, als ob sie verfolgt werden. Das ist eine ganz traurige und schlimme Krankheit. Und sie glauben das zutiefst wirklich. Sie sehen diese Menschen und sie sehen in allen Menschen um sich herum jemand, der ihnen was antun möchte. Das ist zutiefst real für sie. Aber wir müssen gar nicht in diese Extreme von der Gesundheit gehen. Wir alle denken unglaublich viel. Wir denken die ganze Zeit. Wir denken dreimal schneller, als wir reden können. Das geht in unserem Kopf ab die ganze Zeit. Und es ist erschreckend, was für Vorstellungen da oben, oder Herzen, oder wo ist das genau, was für Vorstellungen da überall Raum haben in meinem Denken. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber manchmal stelle ich mir so die Frage, boah krass, woher kommt das jetzt? Kennst du die Momente, wo du so aufwachst und dann dir so total dich über dich selbst erschrickst und sagst, denke ich das jetzt wirklich? Übrigens ist das eine unglaubliche Ehre, dass wir das tun können. Dass wir über unser eigenes Denken nachdenken können. Dass wir auch dann in dem Moment stehen bleiben können und sagen können, warte mal, und uns selbst hinterfragen. Die Bibel nennt das an einem Punkt, und es war übrigens der Punkt in deinem Leben, für viele, die hier sitzen, deswegen sitzt ihr hier, wo ihr stehen geblieben seid und gesagt habt, warte mal. Und Gott dir etwas gezeigt hat und gesagt, ich möchte, dass du neu denkst. Das ist die Umkehr. Metanoia, das ist Buße. Das ist das, was am Anfang von einem jeden Leben mit Gott steht. Dass ich umdenke über Gott und über alles, wie Gott, über alles in dieser Welt, wie Gott die Dinge sieht und sie anfange aus Gottes Perspektive zu denken und zu sehen und zu tun. Metanoia, das Umkehren zu Gott heißt neu denken. Und das ist eine Ehre. Das ist das Zeichen, dass wir in der Gottes Ebenbildlichkeit gemacht sind, dass wir das, dass Gott uns diese Fähigkeit geschenkt hat zu tun. Und in diesem Moment, wenn du dann dir die Frage stellst, woher kommt das jetzt eigentlich? Was ist die Antwort dann auf diese Frage? Außer, dass du erschrocken bist vielleicht über dich. Egal, ob der Gedanke süß und verlockend ist oder ob es was ganz Ekliges ist. Ja, jemand flüstert es dir ein. Jemand saß da auf deiner Schulter und hat dir gesagt, hey, wäre es nicht vielleicht schön, wenn? Und hat Gott wirklich gesagt das? Und hey, und du denkst, ja, das ist jemand, der mir was Böses will und der will mich in diese Richtung ziehen. Und daher kommt das. Das ist der Satan. Der Satan, der diese schlimmen Gedanken in meinen Kopf pflanzt und gegen ihn muss ich jetzt irgendwie kämpfen. Es ist vielleicht so als Bild, damit wir das verstehen, wie es bei unseren Kindern häufig ist, ja? Für diejenigen, die Kinder haben. Oder vielleicht, als du selber Kind warst und in der Schule warst. Und dann kommt er mit einem Schimpfwort nach Hause. Und du denkst dir, woher hat er das? Und irgendwann habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Wieso denke ich mir, woher hat er das? Ja klar hat er das. Kommt ja nicht von ihm. Hat das, meine Sohn sagt sowas nicht, meine Tochter. Ja? Das hat er aus der Schule. Die bösen anderen Kinder. Okay? Die ihm das irgendwie eingeflüstert haben. Dann denke ich mir so, okay, so einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Unser Problem geht viel tiefer, als dass da jemand auf unserer Schulter sitzt und uns einen bösen Gedanken einflüstert und ich einfach nur Nein sagen muss zu diesem Gedanken. Das ist nicht die Wahrheit, das ist zumindest nicht das, was die Bibel malt. Der Ursprung des Gedankens ist in unserem Herz. Es ist mein Sohn, der dieses Wort sagt. Anfang, weil er es nicht versteht. Später, weil er es will und weil er wehtun will. Genauso, wie ich es gemacht habe. Es ist mein Herz, das das macht. Das ist eine ungemütliche Wahrheit. Unsere Gedanken sind wirr. So beschreibt die Bibel es an vielen Stellen. Ängstlich, böse, ruhelos, unüberlegt, verblendet, verdorben, sündig, blind, korrumpiert. Und ich könnte ohne Ende weitermachen. Das sind die Worte, die die Bibel benutzt, um unsere Gedanken von uns Menschen zu beschreiben. Glaub nicht alles, was du denkst, denn wir sind zerbrochen in unserem Denken. Kaputt. Jeremia drückt das mit den Worten aus, so schön es klingt und doch so eklig die Wahrheit dahinter ist. Es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Eigentlich sagt er hier in unseren Worten, mein Herz ist ein Granitblock. Ich kann es mal selbst nicht mal verstehen, was da so abgeht. Warum denke ich die Dinge, die ich denke? Warum sind meine Gedanken so durcheinander und so böse und so traurig und so hoffnungslos? Warum? Wir verstehen uns selbst nicht. Und das führt dazu, dass wir uns ganz häufig selbst anlügen. Kennst du das? Du sagst, nein, ich lüge mich doch nicht selbst an. Doch! Jedes Mal, wenn wir uns irgendwelche Dinge erzählen oder immer wieder, ich merke das in meinem Leben, denke ich mir, ach, so schlimm ist es nicht, was du gerade gemacht hast oder denkst. So schlimm ist es nicht. Eigentlich ist es viel besser. Und im Hinterkopf weiß ich, nein, Mann, du bist nicht besser, als du denkst, aber du redest dir selbst ein und irgendwann glaubst du deine eigenen Lüge. Ich bin viel besser, als alle Leute so reden. Die wissen gar nicht, wie cool ich wirklich bin. Es ist eigentlich viel besser, als es wirklich ist. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie es wirklich ist. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dir selber die Wahrheit zu sagen. Wenn wir schon uns selbst anlügen, wie lächerlich ist das denn? Ich kenne das ganz häufig, wenn ich mit Vicky diskutiere, meine Frau. Man denkt ja so, ja okay, das erste Jahr der Ehe oder das zweite, nee, das erste ist ja noch das verliebte Jahr, das zweite oder dritte Jahr, für manche das siebte, das hört glaube ich nie auf, ja, weil ich gemerkt habe, was für ein sturer Bock ich bin. Dann diskutierst du bist so überzeugt von einer Sache und denkst dir, warum sieht die das nicht? Du kannst so von Glück reden, so einen intelligenten, coolen Mann zu haben. Und ich erkläre es dir jetzt und du siehst es immer noch nicht. Warum ist da so ein Granitblock in ihrem Kopf? Und meine Gedanken sind so cool, meine Argumente so mega, ich finde mich sogar toll, während ich das vortrage. Kennt ihr das Gefühl? Und bin so überzeugt, ich bin so empört, dass meine Gedanken nicht die Ehre kriegen, die sie sollten. Weil es ist so was Cooles, was ich da gerade denke. Und am nächsten oder übernächsten Tag, wenn Gott mir gnädig ist und meine Frau, dann klickert so in meinem Kopf. Oh Mann, bist du stur. War das peinlich? Nicht nur, dass du so diskutiert hast über eine Sache mit dem liebsten Menschen, den du hast, den du so sehr liebst und dabei solche Worte genutzt hast, die echt nicht schön sind, sondern so peinlich, dass du das wirklich geglaubt hast, was du da erzählt hast. Obwohl es so ein Bullshit war, zumindest in Teilen. Und du bist erschreckt über dich selbst. Ja? Ich will euch mal beibringen, ein Bild, wie das funktioniert bei uns im Kopf. Was seht ihr da? Vielleicht, wer das Bild kennt, nicht sagen. Was seht ihr da? Ein Boot. Ja, sehr gut. Ich habe schon Angst gehabt. Hier sind keine Kinder, sonst reden die Kinder immer. Die anderen sind höflich und schweigen. Ein Boot. Sehr gut. Wer sieht ein Boot? Sehr cool. Ich habe das letztens bei WhatsApp bekommen, ja, dieses Bild. Und dann stand da drunter, wenn du ein Boot siehst, hast du dringend Urlaub nötig. Das ist ein Ledersofa mit einem Kratzer. Jetzt seht ihr es auch, hä? What? Genau so. Nein, hör mich auf anzulügen. Das ist ein Ozean in der Karibik. Und da bin ich drauf auf der Yacht in diesem Sommer. Kurz, ja, also. Wir wollen es nicht wahrhaben. Wir basteln uns unsere eigene Wahrheit manchmal so, dass wir das, was wir sehen wollen, sehen. Es tut mir wirklich leid, es ist echt ein Ledersofa. Ja, manchmal ist es so brutal, nackig, ziemlich schlimm in unserem Kopf, was die Wahrheit ist. Oder einfach neutral, das ist die Wahrheit, das ist ein Ledersofa, aber wir wollen das Boot sehen. Und so funktioniert die Wahrheit in unserem Kopf und mit unseren Gedanken. Wir wollen etwas sehen und dann sehen wir auch, was wir wollen. Das ist in der Wissenschaft ohne Problem. Ich könnte euch optische Täuschung ohne Ende erklären, aber es geht viel weiter als nur eine optische Täuschung. Es geht mit einer kompletten Weltsicht, mit meiner kompletten Weltsicht so, dass die Dinge, die ich sehen will, die Dinge, die ich für wahr halten will, auch sehe. Das geht in jeden Bereich deines Lebens und deines Glaubens hinein, ob du das jetzt ernst nimmst, was ich sage oder nicht. Es gibt dieses Wort self-fulfilling prophecy. Prophetien oder alle möglichen Sachen, die sich selbst erfüllen, weil ich sie unbedingt will. Und in meinen Augen sind sie erfüllt, obwohl jemand von der Seite sagt, das ist kein Boot, mein Freund. Das ist ein Ledersofa. Und du sagst, no way, das ist ein Boot. Und das bin ich auf dem Boot. Also, glaub nicht alles, was du denkst. Es ist ein ganz wichtiger Kampf dagegen, deine Gedanken wirklich auf Gott auszurichten und unter die Gehorsam von Jesus Christus zu bringen. Ich erkläre dir später noch genauer, warum das ganz wichtig ist, das als erstes zu verstehen. Das zweite ist, bewahre deine Gedanken vor Müll. Es gibt diesen altes Prinzip in der Software, ja, Jigo oder wie auch immer das Englisch ausgesprochen wird, ja, Garbage in, Garbage out. Also wenn du eine Software von einem Computer mit irgendeinem schadhaften Zeug drauf spielst, dann wird der auch schadhaftes Zeug ausspucken. Wenn du was Gutes drauf spielst, ja, ein gutes Programm, wird der dementsprechend funktionieren. Und das ist ein sehr vereinfachtes Bild, aber es ist kann man ungefähr vergleichen für das, was in unserem Kopf abgeht. Wenn das Zeug, womit ich mich füttere, was ich in meinen Kopf reinlasse, womit ich mich beschäftige, das Zeug wird dementsprechend Früchte tragen in meinem Leben. Und ist es Garbage, ist es Müll, wird Müll rauskommen und wird Müll in meinen Gedanken ein großes Thema sein. Und ist es was Gutes, wird was Gutes in meinen Gedanken ein ganz großes Thema sein. Des klugen Herz sucht Erkenntnis, sagt der Sprücheschreiber, aber der toren Mund geht mit Torheit um. Also der klug ist, setzt seine Gedanken auf Dinge, die er neu lernen will, auf Erkenntnis, auf etwas Neues. Aber derjenige, der des toren Mund, also derjenige, der sich mit dummen Sachen beschäftigt, mit Garbage, mit Müll, das wird auch aus seinem Mund rauskommen. Es geht also bei diesem Thema nicht nur darum, die ganze Zeit zu sagen, okay, wie schaffe ich es, diese bösen Gedanken und das ganze Böse aus meinem Herzen rauszulassen, sondern es geht darum, immer dabei, wie fülle ich meinen Herz, wie fülle ich meine Gedanken, wie fülle ich meinen Kopf, mein Denken mit guten Dingen. Das ist wie beim Essen. Ja, wenn du ohne Ende gute Sachen isst, dann wird am Ende vielleicht als Dessert oder so dich das gar nicht mal so sehr verlocken, vielleicht ein paar auch sehr leckere, aber für, wenn du es in großen Mengen isst, nicht so gesunden Sachen zu dir zu nehmen. Ja, also, wenn du dich mit guten Dingen füllst, dann wird Gutes rauskommen. Es ist das einfache Prinzip hier in der Bibel. Also bewahre deine Gedanken vom Müll, füll sie mit guten Dingen. Im Philipperbrief, dazu möchte ich euch jetzt mit kurz einladen, schreibt Paulus ein paar Prinzipien, wie das funktionieren kann, wie das ganz, ganz praktisch aussehen kann. Ich möchte euch einen Text aus, den habt ihr noch nicht hier, werdet aber gleich danach auf ein paar Texte eingehen, die ihr auch sehen werdet. Philipper 4, 6 bis 8. Da lesen wir, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. Und das ist auch das Wort, was man auch mit Gedanken übersetzen könnte. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar. Den Text seht ihr jetzt. Was ehrbar, was gerecht, was rein. Was liebenswert, was einen guten Ruf hat. Sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Paulus fängt hier eigentlich ganz, ganz einfach an und sagt, hey, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also in allen Dingen, Paulus schreibt das übrigens immer wieder, immer wenn ich bete und ich bete alle Zeit, ich so, wow, wie machst du das? Ja, wie kann das sein? Ich habe vorhin schon anklingen lassen, wir können zwei- oder dreimal, ich weiß nicht genau, schneller denken, als wir reden können. Da ist genug Platz, während du redest, zu beten. Während du unterwegs bist am Tag, zu beten. In allen Dingen, den Menschen, denen du begegnest, zu einem Gebet zu machen. Die Themen, die dich gerade herausfordern, die Sorgen, die dir kommen, die Freuden, die du hast, die Versuchungen oder Gedanken, die du eigentlich gar nicht haben willst, zu einem Gebet zu machen. Bete für alle Dinge und lerne es mit der Zeit, es in einem dankbaren, bittenden, flehenden, aber mit dankbaren Herzen zu machen. Und du wirst sehen, wie all die Themen, wenn du sie zu einem Gebet machst, das einen dankbaren Ton hat und du dich an Gott wendest mit all den Themen, die dich begegnen, alle Gedanken, die dir gegenüberkommen, die dir zu dir kommen, wie du auf einmal merkst, wie das Festungen zerstört, wie das Gedanken beeinflusst, wie du auf einmal Kraft haben wirst, auch Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Fülle dein Herz mit Guten. Das Erste ist, bete. Bringe alles direkt zu Gott und dann fokussiere deine Gedanken. Fokussiere deine Gedanken. Hier lesen wir, was wahrhaftig ist, was erbe, was gerecht, was rein. Also hier sind ganz viele gute Dinge erwähnt und ich finde es so poetisch und so schön. Alles, was einen guten Ruf hat, was liebenswert ist, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Darauf seid bedacht, daran denkt, könnte man hier auch sagen. Das bewege eure Gedanken. Davon sollen eure Gedanken voll sein. Fülle sie mit diesen guten Dingen. Und es wird dir helfen, es wird dir sehr viel helfen, deine Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi zu stellen. Eigentlich ist dieses Bild, was Paulus im ganzen Philipperbrief malt, sehr, sehr praktisch, wie ich meine Gedanken ausrichte. Es ist eigentlich so quasi dreidimensional. Das eine ist, ich soll die Herrlichkeit und Ehre da oben suchen. Also, dass mein Blick nach oben geht. Dass ich die Ehre und die Herrlichkeit nach oben suche. Ich lese euch einen Text, dann werdet ihr mehr verstehen, was ich damit meine. In Philipper 3, ein paar Verse vor dem Text, den ich gerade gelesen habe, im Kapitel 19 und 20, lesen wir die Worte, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Also er malt dieses Gegenüber hier. Jemand, dessen Ehre in seiner Schande ist, die irdisch gesinnt sind. Und im Gegensatz dazu den Blick nach oben auf Jesus Christus, auf den Himmel, woher unser Erlöser Jesus Christus kommt. Und ich finde, das ist unglaublich krass, welches Prinzip Paulus hier malt. Er sagt, irdisch bedeutet nicht die Dinge dieser Welt, also dass alles schlecht wäre. Irdisch bedeutet an diesem Punkt, dass ich den Horizont der Ewigkeit außer Augen verliere. Das bedeutet, irdisch zu denken. Dass ich alle Dinge auf dieser Welt denke und mache und nur so über die Dinge, die mir tagtäglich begegnen, nachdenke, als würde nur das Hier und Jetzt zählen. Den Horizont der Ewigkeit, den Horizont, die Perspektive Gottes, keine Rolle in meinem Leben spielt. Das ist die Gegenüberstellung, die Paulus hier malt. Und er sagt, ich möchte, dass ihr eure Blicke auflenkt zu dem Himmel. Und dieses Wort, dieses Bild ist nicht einfach nur, soll ich jetzt irgendwie schweben bei den Wolken und meine Gedanken mit den Dingen füllen, die irgendwie transzendent nicht mehr mit dem Leben hier und mit dem Körper und alles zu tun haben. Nee, das ist nicht, was hier geschrieben ist. Es ist sehr, sehr konkret. Paulus definiert das hier und er sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Bring deinen Blick und deine Gedanken auf den Himmel, wo dein Bürgerrecht ist, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Dieser Blick auf den Himmel ist an eine Person geknüpft, an Jesus Christus. Beschäftige dich mit ihm, wer du in ihm bist, was er für dich getan hat, wer er ist. Lies Bücher, es gibt so viele gute Schreiber, die Bücher einfach geschrieben haben über Jesus, von allen möglichen Denominationen. Schau auch mal in etwas, was du dich noch bis jetzt nicht zugetraut hast, zu schauen. Weil sie über Jesus schreiben und lerne von diesem großen Heiland. Und deine Gedanken werden voll unter den Gehorsam von Jesus Christus genommen. Das ist das eine. Aber blick nicht nur nach oben, sondern schau dir auch die Schönheit hier unten an. Ja? Ich möchte den Vers, den wir gerade gelesen haben, nochmal lesen. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Hier sind sehr, sehr gesättete, bodenständige Sachen erwähnt. Alles, was du irgendwo um dich rum, die Handschrift Gottes entdecken kannst, die Handschrift des Schöpfers in dieser Welt, in der du lebst, such sie. Finde die Schönheit von Verhalten und von der Natur und von der Schöpfung, die es hier gibt. Denk darüber nach, such sie, denn diese Welt ist voll von der Handschrift des Schöpfers. Das ist das, was Paulus hier sagen möchte. Suche die Handschrift Gottes in dieser Welt und dann denk über diese Dinge nach. Über Jesus wird immer wieder erzählt, dass er rausging, wenn er seine Gedanken mal, ich denke auch er hat das uns vorgelebt, sortieren musste. Und er ging auf einen Berg. Er ging irgendwo ein in die Einsamkeit, in die Natur. Und ich weiß es nicht, ob es für dich irgendwie eine schöne Wanderung ist, ob es für dich irgendwie das Vögelgezwitscher draußen. Ich hatte gestern richtig viel zu tun und habe dann kurz Pause gemacht, das Fenster aufgemacht, rausgeguckt und dann war auf einmal alles still. Es waren irgendwie keine Autos unterwegs, es war keine Stimmen von Menschen zu hören und ich hörte ganz, ganz viele Vögel, die gesungen haben. Das war einfach so schön. Das hat mich so bam, voll rausgeholt. Und hat meine Gedanken so voll irgendwie in dem Moment so klar gemacht. Es hat sich so gut angefühlt. Ich glaube, in die Natur zu gehen, wo auch immer dieser Ort ist, Zeiten zu haben, wo du in dieser Schöpfung zur Ruhe kommst, ist ein unglaublich wichtiger Ort, einen Blick zu kriegen für die Schönheit Gottes, der diese Erde gemacht hat. Für die Schönheit, die er in dieser Welt von dir haben möchte, die er in diese Welt hineingebaut hat. Nicht nur in der Schöpfung, sondern das ist das Letzte, auch in die anderen Menschen. Das ist das Letzte, was hier im Philipperbrief uns ganz klar erklärt wird, wie wir diesen Kampf unserer Gedanken unter den Gehorsam Christi bringen können. Sieh zuerst auf die Menschen um dich rum. In Kapitel 2 lesen wir diesen Vers. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Beweg dich und beschäftige dich nicht so sehr mit dich und was du gerade willst und brauchst, sondern wenn dein Herz voll davon ist, sich darum, mit deinen Gedanken voll davon sind, das Beste für den anderen zu suchen und sich danach auszustrecken und zu planen und zu träumen und zu überlegen, wie kann ich dem anderen Gutes tun, dann ist das so eine Power, deine Gedanken unter den Gehorsam Christi zu bringen. Weil in diesem Vers im Philipperbrief kommt danach dieser unglaubliche Vergleich, denn auch so hat Jesus Christus das gemacht. Er war sich nicht zu schade, den Himmel zu verlassen. Er hielt es nicht fest wie einen Raub, heißt es dabei Luther wortwörtlich, dass er Gott, als er im Himmel war, dass er Gott gleich ist, sondern er entäußerte sich selbst und wurde Knecht in Menschengestalt. In diesem Sinne war das nicht ein Unfall, dass Jesus sich irgendwann zwischendrin überlegt hat, ach nö, jetzt muss ich ja doch den Schlamassel ausbaden. Sondern von Anfang an, als er dich und mich gemacht hat, hat er es geplant, hat er es penibelst studiert, davon geträumt, wie er es schaffen wird. Bei all dem Dreck, der er und die Sorge und die Angst, die er davor hatte, wie er dich und mich wieder retten wird. Für dich hat er geplant, für dich hat er geträumt, gehofft und die ganze Weltgeschichte so gemalt, dass er einen Weg findet, um dass das der Segen und die Freiheit für dich möglich ist am Kreuz. Das ist das Bild. Plane. Siehe zuerst auf das des anderen, auf das Gute. Träume für das Gute vom anderen. Es wird kaum Platz sein für schlechte Dinge in deinen Gedanken und in meinen. Und dann möchte ich dir als allerletztes mitgeben, ganz praktisch, hör nie auf zu lernen. Hör nie auf zu lernen. Als Lehrer ist es vielleicht ganz uncool, das zu sagen. Ja? Irgendwie, ja, das hat mein Lehrer so ganz oft zu mir gesagt, wenn ihr jetzt nur beim Abschluss oder so, ja, und mal, lerne immer weiter. Und ich so, och, kann ich nicht hören. Aber ich wünsche es dir so sehr, dass du Erkenntnis liebst, dass du Weisheit liebst und dass du es liebst zu lernen. Wir haben mit Vicky damals gesagt, wo unsere Kids anfingen, zur Schule zu gehen, unser Großer, okay, wir müssen alles dafür tun, dass das Gerede in unserem Haus nicht sich darum dreht, wie gut unsere Kinder sind und ob sie gut sind und dass sie hauptsächlich gute Noten nach Hause bringen, sondern wir müssen alles dafür tun, was wir können, dass sie gerne lernen. Und ein Schritt davon ist, glaube ich, dass man gern zur Schule geht, ein Stück weit. Es liegt nicht nur an dir, das ist jetzt nicht irgendwie eine Last, die du tragen musst, jetzt allein. Es liegt manchmal auch an uns Lehrern, dass es nicht so ist und an dem ganzen System. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber es geht darum, tu alles, was du kannst, dass deine Kinder gerne lernen. Das war unser Prinzip. Weil wir wollen, dass sie verstehen, Lernen ist was so Cooles. Lernen ist was so Geniales. Und Lernen bedeutet, die Welt immer wieder neu zu sehen und immer wieder neu Gott zu sehen, der diese Welt gemacht hat. Lernen ist was Wunderschönes und ich bitte dich, liebe es zu lernen. Kommt her zu mir, sagt Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und, yo, genau das, lernt von mir. Lernen ist etwas Befreiendes, was Tolles, weil ich neue Dinge sehe. Und jetzt muss ich ganz kurz zu dem Text im Korintherbrief zurückkommen. Der Kontext ist ja eigentlich, ich hatte den kurz erklärt, ja, Leute denken was Komisches über Paulus. Und Paulus schreibt in dem Text eigentlich nicht, wie wir es jetzt vielleicht bis jetzt denken konnten, wie kämpfe ich mit den Gedanken in meinem Kopf? Sondern eigentlich beschreibt er und sagt, ich werde kommen und die Festungen in eurem Kopf zerstören. Und ich werde sie gefangen nehmen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Das heißt, er beschreibt hier eigentlich ein Bild, dass ich jemand anderen brauche, damit der Granitblock in meinem Kopf gesprengt wird. Das macht mich demütig. Dass ich weiß, ich schaffe das nicht selbst. Ich brauche den anderen. Und jemand, der ein Lernender ist, ist jemand, der sich etwas sagen lässt. Der von anderen sich etwas anhört. Und zwar nicht nur die Dinge, die mir gut passen und die mein Ohr jucken, die ich schön finde. Es ist heutzutage so leicht, bei YouTube oder bei sonst wo, wo du unterwegs bist, weil das, was du guckst, wird vom Algorithmus her dir immer wieder ausgespuckt. Das heißt, du wirst immer die Dinge hören, die du eh schon magst. Und die Gefahr heutzutage ist da, dass du nicht auf die hörst, die du nicht magst. Aber manchmal, wenn man auf die hört, die man nicht mag, ja, lernt man mehr, als wenn man immer nur die hört, die man mag, die einen eh nur die Seele streicheln. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Lernen bedeutet auch, neue Dinge in sein Leben reinzulassen. Wann hast du in deinem Leben aufgehört zu lernen? Als du den Schulabschluss gemacht hast? Den Zehner, das Abitur, das Fachabitur, deine Ausbildung, dein Studium? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du seitdem noch an vielen Punkten gemerkt hast, wie genial Gott diese Welt gemacht hat. Und Beispiel, bevor ich zum Schluss komme, ist übrigens auch das, was wir hier eigentlich dauernd machen. Vielleicht hast du dich das mal gefragt, vielleicht in der Corona-Zeit besonders intensiv. Wozu braucht man eigentlich Gottesdienste? Wozu braucht man eigentlich, sich dauernd damit zu beschäftigen? Wieso hat Gott es damals so gemacht? Das ist eine große Frage, ich kann sie jetzt nicht ausführlich beantworten. Aber ich glaube, es hat eine Kleinigkeit damit zu tun, dass Gott wusste, dass wir unsere Gedanken immer und immer wieder, und das ist keine Gehirnwäsche, sondern es ist ein Ausrichten, es ist ein, was will ich eigentlich denken? Und ich beschäftige mich mit den Wahrheiten. Und gucke sie an. Und ich richte meine Gedanken aus. Für den einen oder anderen bedeutet es immer wieder die Chance, umzukehren. Vielleicht an einem Punkt, wo der Granitblock in meinem Kopf noch nicht so hart ist. Zu sagen, wait, stopp. Diese Richtung ist nicht gut. Und das Beschäftigen mit Gottes Wort, das immer wieder zusammenkommen, dass andere Menschen, die das spiegeln, hilft dir, umzukehren, neu zu denken. Ich möchte dir ein ganz praktisches Beispiel geben als Abschluss. Rick Warren, er hat auch von seinem persönlichen Leben erzählt und hat gesagt, okay, ich erkläre dir, wie ich Neues immer lerne. Und für ihn hat das ganz, ganz viel damit zu tun, von Menschen zu lernen und von Büchern zu lernen. Das sind eigentlich die zwei Dinge, die dich am meisten prägen werden im Leben. Die Menschen, die du triffst und mit denen du dich umgibst und die Bücher, die du liest. Und er hat ein Prinzip für sich persönlich gehabt. Ich weiß nicht, ob es das für dich ist, aber ich gebe es dir einfach mal mit. 25% der Bücher müssen vom Jahr 0 bis 1500 sein, die er für sich liest. Also alles, was von Jesus Christus an bis 1500 nach Christus geschrieben wurde oder die Menschen, die dort gelebt haben, die was geschrieben haben, von denen lese ich was. 25%, ein Viertel. 25% lese ich der Bücher seit der Reformation. Er ist ein evangelischer Christ und schreibt aus seiner Sicht, deine Weltsicht. Und sagt, fünf wahnsinnig wichtige Einschnitte in die Geschichte, Reformation, Martin Luther, 25% aller Dinge, die ich lese, lese ich von 1500 bis heute. Nochmal ein Viertel wiederum bezieht sich auf die letzten 100 Jahre von Leuten, die in den letzten 100 Jahren geschrieben haben. Und dann 25% von Dingen, die Bücher, die jetzt aktuell irgendwie rauskommen und von Leuten, die jetzt denken und diese Welt versuchen, aus ihrem jetzigen Denken zu betrachten, geschrieben werden. Warum macht er das so? Er sagt, wenn etwas wahr ist, ist es immer wahr. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe was Neues entdeckt, dann kannst du ihn schon ziemlich sicher sagen, dann wirst du mir eine Lüge erzählen wollen. Weil es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was wahr ist, war immer wahr. Guck dir das an, was andere Menschen vor Hunderten von Jahren gemacht haben, wie sie gedacht haben, wie sie gelebt haben, was sie erkannt haben. Manchmal hatten sie sogar noch mehr Zeit damals, in ihrem Gedanken klar zu werden, als wir es vielleicht heute haben, wo so viel Zeug auf uns einkommt. Vielleicht sagst du, hey, wie soll ich so eine Literatur finden? Das ist jetzt auch kein Gesetz, wo du dich jetzt komisch fühlen musst. Ich gebe dir ein ganz praktisches Beispiel. Lies Biografien. Nach der Bibel und nach dem Beschäftigen mit der Bibel, das deine Gedanken prägt, lies Biografien. Von Menschen, die früher gelebt haben. Ich habe gerade die Biografie von Bonhoeffer geschenkt bekommen vor 2 Wochen und ich freue mich riesig. So ein Schinken, das neueste Biografie von Eric Metaxas. Super zu empfehlen. Ein Mann, der unglaublich genau in diesem Kampf auch stand, wie richte ich mich in dieser politischen Geschichte, was für Gedanken sind göttlich, wie kann ich hier drauf reagieren? Wahnsinnig genial. Lies solche Bücher, lies Biografien von Menschen, Männern und Frauen, die früher gelebt haben. Wir müssen nicht ihre Fehler machen, wir dürfen aus ihrem Segen lernen. Stell dir vor, deine Gedanken bringen Frucht für die Ewigkeit. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, die Dinge, mit denen du dich bewegst, Tag für Tag, bringen für dich und für die Menschen um dich herum etwas, was in Ewigkeit halten wird. Ich wünsche mir, dass mein Leben und meine Gedanken so sind. Ich wünsche es mir für deine Gedanken. Gott möchte in deinem und im Leben der Menschen um dich herum wahnsinnige Dinge tun. Und er möchte damit anfangen, mit den Gedanken, die in deinem Herzen sich bewegen. Gott segne dich dabei. Dafür möchte ich jetzt beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dir diese Gedanken bringen dürfen. Du kennst mein Herz, mein Denken. Wie oft ich selber nicht ein noch ausweiß. Aber ich danke dir von Herzen, dass ich in der Bibel so klar die Wahrheit vor Augen gestellt bekomme. Und dass du durch deinen Geist immer wieder meinem Kopf und meinen Gedanken sagst, kehr um. Und mir immer wieder die Gnade schenkst, umzukehren und umzudenken. Herr, ich möchte immer wieder von dir lernen. Ich möchte auf dich schauen. Ich möchte mich nicht auf mein eigenes Denken verlassen, sondern ich bitte dich, präge du meine Gedanken. Und ich möchte mit David sagen, Herr, zeig mir mein Herz. Ich bin so oft so verwirrt. Zeig mir wirklich, was in meinem Herzen ist und hilf mir umzukehren, immer und immer wieder neu zu denken. Herr, wenn jetzt Menschen hier zuhören, zu Hause oder in diesem Raum, die Gedankenblöcke wie Granit in ihrem Herzen haben, bitte ich dich, dass du Freiheit schenkst, dass du diese Dinge zersprengst und ihre Gedanken neu füllst mit der Herrlichkeit, die bei dir ist. Mit den guten Gedanken über andere Menschen. Und dass du Kraft schenkst, in diesen guten Gedanken fruchtbar zu leben, fröhlich zu leben. Hilf uns, eine Kirche zu sein, die immer wieder auf dich schaut, auf das Schöne, was du hier auf der Erde geschaffen hast und auf die Menschen um uns herum. Und dass unsere Gedanken Frucht bringen für die Ewigkeit. Amen. Gott segne euch.